Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Ihnen allen Gregor Dornis. Schön, dass Sie zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol eingeschaltet haben. Zum heutigen ersten Teil der Reihe Leben aus dem Geist Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes mit Professor Christoph Ohly aus München. Umsonst ist in unserer Zeit ja nichts und dass sich an dieser schnöden Alltagsregel etwas ändern könnte, dafür gibt es derzeit ja nirgendwo wirklich Anzeichen, ganz im Gegenteil. Wenn also ein Christ behauptet, es gäbe da ein super Sonderpaket im Angebot seines Glaubens, das völlig gratis kommt, also Freihaus geliefert wird, wo im Grunde alles drin ist, keine versteckten Kosten, kein Kleingedrucktes, kein ungedeckter Leerverkauf, kein Spekulationsrisiko und wie gesagt, im Lieferumfang der Supergewinn schlechthin mit drin ist, der Geist Gottes, nicht erst irgendwann in noch ferner Ewigkeit, sondern hier und jetzt, ja, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Doch ganz unter uns und ganz ehrlich, genau das behaupten Christen und sie feiern es im Pfingstfest. Dass sich nämlich Gott selber schenkt, völlig frei in und mit seinem Geist. Und das ist, wie schon die biblischen Autoren wussten, nichts Abstraktes, Vages, sondern das ist ganz konkret. Es gibt da, wenn man so will, eine richtige Geschenkwarenliste, die Gaben des Heiligen Geistes. Dieser altehrwürdigen, in unseren Tagen vielleicht etwas verschütt gegangenen, großen geistlichen Tradition des christlichen Glaubens, den Gaben des Heiligen Geistes, wollen wir in dieser Reihe näher kommen, sie quasi neu entdecken für unser Leben, unseren Glauben. Und vorstellen, auslegen und ein wenig ertastbar machen wird uns diese Gaben des Heiligen Geistes Professor Dr. Christoph Ohly aus München, Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Uni Trier, ebenfalls Konsultor, also Berater der Vatikanischen Kleruskongregation und Seelsorger des Säkularinstituts Cruzadas de Santa Maria, auch das nicht in irgendeiner Position, sondern er ist Leiter der ihr angeschlossenen Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales. Professor Christoph Ohly ist uns heute telefonisch in München zugeschaltet. Grüße Gott, Professor Ohly.
Grüße Sie, grüß Gott.
Professor Ohly, die Gaben des Heiligen Geistes, wenn man das jetzt vielleicht das erste Mal hört, oder man hat es ja schon mal gehört, so ein bisschen im Hinterkopf, aber um das gleich am Anfang klarzustellen, was wir hier unternehmen, die Beschäftigung mit den Gaben des Heiligen Geistes, das ist jetzt nichts für Spezialisten oder für großartig Fortgeschrittene. Letztlich unser christliches Leben, unser Glauben funktioniert nur mit diesen Gaben des Heiligen Geistes, die sind ganz zentral und ganz wesentlich.
Ja, und deswegen gehören sie in das Leben eines jeden Christen hinein. Es ist sicherlich etwas anderes, wenn sich ein Dogmatikprofessor in einem Traktat über den Heiligen Geist auf spekulativer, theologischer Ebene dazu äußern muss vor seinen Studierenden. Aber die Wirkmacht, die Gegenwart und vor allen Dingen das Leben mit dem Geist und seinen Gaben ist etwas, was in den Alltag eines jeden Christen gehört. Und deswegen bedarf es auch eben solcher Überlegungen, um zu fragen, ja, wie tue ich das, wie kann ich das und welche Gaben sind es überhaupt, die mir da zur Verfügung gestellt werden, damit mein Leben als Christ gelingen kann.
So freuen wir uns, dass Sie uns also in dieser Reihe die Gaben des Heiligen Geistes näher bringen, tiefer da in dieses Geheimnis auch einzudringen. Wir freuen uns, Ihnen nun zuhören zu dürfen, Professor Ohly.
Dankeschön, ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Jahr vor seiner Wahl zum Nachfolger des heiligen Petrus veröffentlicht Josef Kardinal Ratzinger ein kleines Büchlein, dem er den aufweckenden Titel gibt, Komm, Heiliger Geist, versehen mit einem eher unscheinbaren Untertitel, Pfingstpredigten. Wir haben es hier mit einer Sammlung zu tun von insgesamt 9 Predigten, die der frühere Erzbischof von München und Freising und Präfekt der römischen Glaubenskongregation aus Anlass des Hochfestes Pfingsten gehalten hat. In seinem kurzen Vorwort zu dieser Sammlung konstatiert unser Heiliger Vater, dass einerseits die Frage nach dem Heiligen Geist in der heutigen Theologie sehr gegenwärtig sei. Sei es zum Beispiel beim Thema Schöpfung, der Geist, der über den Wassern schwebte. Bei Fragen der innerkirchlichen Ordnung, gegen die oft das Prinzip des Geistes gesetzt wird. Oder sei es bei Überlegungen der Christologie, deren Überbetonung der Person Christi man mit einem gesteigerten Interesse am Heiligen Geist begegnen will. Trotz solcher theologischer Theorien, die so sagt es der Papst, sozusagen dem Heiligen Geist sein eigenes Profil neben der Gestalt Christi geben wollen, bleibe die Rede vom Heiligen Geist in der Verkündigung aber merkwürdig unbestimmt und vage. Auf der einen Seite die Traktate, die Theorien in der Theologie und andererseits die vielleicht eher unklaren Äußerungen in der Verkündigung, die Unsicherheit, was man über den Heiligen Geist sagen kann. Eine Einschätzung, die wir vielleicht nach dem Hören auch so mancher Pfingstpredigt oder auch einer Homilie zum Dreifaltigkeitssonntag bestätigen können. Er habe sich deshalb, so der Kardinal weiter, in seinen Pfingstpredigten immer wieder genötigt gesehen, konkret zu fragen, und so wörtlich jetzt, was denn nun der Prediger des katholischen Glaubens von Schrift und Überlieferung her Konkretes über den Heiligen Geist sagen könne. Konkret vor allem auch in dem Sinne, dass das Gesagte nicht theologische Theorie bleibt, sondern auch Bedeutung gewinnt für das reale christliche Leben. Deshalb müsse man auf der Grundlage eines theologischen Traktates über den Heiligen Geist doch immer wieder auch versuchen, einzelne Aspekte des Glaubens an den Heiligen Geist zu beleuchten und mit dem Leben als Christ in Verbindung zu bringen. Diese Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Anregung gewesen, mich in den kommenden Sendungen ein wenig näher mit dem Thema Leben aus dem Geist Gottes zu befassen, um damit möglicherweise auch kleine Hilfestellungen für das geistliche Leben als Christ in Kirche und Welt zusammenzutragen, die Ihnen Anstoß zum Nachdenken sein können. Als Leitfaden, der uns durch die kommenden Sendungen führen wird, sollen dafür sowohl die Gaben des Heiligen Geistes in ihrer klassischen Zusammenstellung als auch die Früchte des Heiligen Geistes dienen, von denen der heilige Paulus in seinem Brief an die Galater spricht. Was bedeutet der Glaube an den Heiligen Geist? Welche Gaben schenkt er und wie und worin werden sie in meinem Leben fruchtbar? Ich beginne dieses kleine Wagnis, wenn ich das so sagen darf, in der gleichen Erkenntnis, wie sie einmal Kardinal Ratzinger in diesem Vorwort ausgedrückt hat, als er sagte, das Ganze ist eine gewiss sehr unvollkommene Ansammlung von Fragmenten, von denen ich doch hoffe, dass sie sowohl den Predigern wie überhaupt den Hörern des Wortes nützlich sein können. Ja, vielleicht helfen die folgenden Gedanken ja tatsächlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen als Hörer des Wortes in der Verkostung des Pfingstfestes, in der Mitfeier einer Firmung, vielleicht aber auch jungen Menschen, die sich auf die Firmung vorbereiten, Firmhelfern, Priestern und allen Menschen, die über Radio Horeb diese Gedankenlinie nun mitverfolgen können. Vor dem Beginn der Darlegungen möchte ich dazu ein schönes Wort aus den Pfingstpredigten von Kardinal Ratzinger stellen und daran anschließend dann mit dem Hymnus Veni Creator Spiritus, komm, Heiliger Geist, Gottes Beistand erbitten, der uns befähigt, zu denken, zu glauben, zu lieben und heilig zu werden. Und so sagt Kardinal Ratzinger an einer Stelle dieses Büchleins, nur wo Luft ist, haben Lungen Sinn. Nur wo sie ist, kann geatmet werden, kann Leben sein. Was dieses geheimnisvolle Element der Luft für das biologische Leben bedeutet, das ist das Heilige, der Heilige Geist für jedweden Geist. Nur wo geatmet wird, kann Mensch sein, kann Humanität bestehen, kann Geist wirklich leben. In unserem Glaubensbekenntnis drücken wir mit allen Christen in der Welt die Überzeugung aus, dass Gott sich den Menschen dreifaltig als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Ein Gott in drei Personen, so sagen wir. Doch wer ist er, dieser Heilige Geist? Mit dem Glaubensbekenntnis und mit dieser Frage ist uns als getauften und gefirmten Christen aufgetragen, die Person des Heiligen Geistes und seine lebensspendende Gegenwart in unserem Leben immer tiefer verstehen zu lernen. Das ist wahrlich nicht leicht. Tatsächlich offenbart die Vielfalt der auf den Heiligen Geist bezogenen Bilder, die sich in der Heiligen Schrift finden, zum Beispiel Finger Gottes, Salbung, Siegel, Taube, Wasser, Wolke, Licht, Wind, Feuer, Hauch. All diese Bilder, sie machen auch unsere Mühe deutlich, unser Verständnis von ihm in Worte zu fassen. Aber im Herzen wissen wir, dass es der Heilige Geist ist, der, obschon still und unsichtbar, unserem Zeugnis für Jesus Christus Richtung und Klarheit verleiht. Und die Bilder drücken etwas von dieser Wirklichkeit des Heiligen Geistes aus. Beim Weltjugendtag in Sydney im Jahre 2008 hat Papst Benedikt XVI. In seiner Ansprache an die Jugendlichen seinen eigenen Verständnisweg preisgegeben und an einigen Aussagen seines Lehrers Augustinus verdeutlicht. Hören wir an dieser Stelle diese Worte, um mit ihnen dann zu fragen, wie der Geist Gottes in unserem persönlichen Leben wirkt. Der Papst erzählte damals: Als junger Priester, der Theologie lehrte, entschied ich mich, die herausragenden Zeugen über den Geist in der Kirchengeschichte zu studieren. Auf diesem Weg geschah es, dass ich mich unter anderem in die Lektüre des großen heiligen Augustinus vertiefte. Augustins Verstehen des Heiligen Geistes vollzog sich schrittweise. Es war ein inneres Ringen. Als junger Mann war er zuerst skeptisch gegenüber der christlichen Lehre, dass Gott Mensch geworden ist. Doch die Erfahrung der in der Kirche gegenwärtigen Liebe Gottes brachte ihn dazu, deren Quelle im Leben des dreieinen Gottes zu suchen. Das führte ihn zu drei besonderen Einsichten über den Heiligen Geist als das Band der Einheit innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit, nämlich Einheit als Gemeinschaft, Einheit als bleibende Liebe und Einheit als Geben und Gabe. Diese drei Einsichten sind nicht einfach nur theoretischer Art. Sie helfen zu erklären, wie der Geist wirkt. So wollen wir mit der Hilfe von Augustinus etwas vom Werk des Heiligen Geistes beschreiben. Und dann fährt der Papst fort. Augustinus bemerkte, dass sich die beiden Begriffe heilig und Geist auf das Göttliche in Gott beziehen. Mit anderen Worten, auf das, was der Vater und der Sohn gemeinsam haben, auf ihre Gemeinschaft. Wenn also das charakteristische Merkmal des Heiligen Geistes darin besteht, dass er das ist, was der Vater und der Sohn gemeinsam haben, dann ist die besondere Eigenschaft des Geistes die Einheit. Es ist eine Einheit aus gelebter Gemeinschaft, eine Einheit von Personen in einer Beziehung ständigen Gebens, in der der Vater und der Sohn sich einander schenken. Ich denke, wir beginnen zu ahnen, wie aufschlussreich diese Erkenntnis über den Heiligen Geist als Einheit, als Gemeinschaft ist. Eine wahre Einheit könnte nie auf Beziehungen gegründet sein, die anderen Menschen die gleiche Würde absprechen. Ebenso wenig ist Einheit bloß die Gesamtsumme der Gruppen, durch die wir bisweilen uns selbst zu definieren suchen. In der Tat, nur im Leben eines echten Mit- und Füreinanders wird Einheit bewahrt und menschliche Identität ganz verwirklicht. Wir erkennen das gemeinsame Bedürfnis nach Gott, wir antworten auf die einende Gegenwart des Heiligen Geistes und wir schenken uns selbst einander im Dienst. Ein erster Gedanke, den hier Papst Benedikt mit dem Blick auf das Verständnis des Heiligen Geistes in der Tradition des heiligen Augustinus deutlich macht: Der Heilige Geist als Einheit in Gemeinschaft von Vater und Sohn. Der Papst fährt fort. Die zweite Einsicht des heiligen Augustinus, der Heilige Geist als bleibende Liebe, ist das Ergebnis seines Studiums des ersten Johannesbriefes. Johannes sagt uns, dass Gott die Liebe ist. Augustinus geht davon aus, dass diese Worte, obwohl sie sich auf die Trinität als Ganze beziehen, eine besondere Eigenschaft des Heiligen Geistes zum Ausdruck bringen. In seinem Nachsinnen über das Wesen der Liebe als etwas Bleibendes. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Fragt er sich, ist es die Liebe oder der Heilige Geist, der die Dauerhaftigkeit garantiert? Und er kommt zu folgendem Schluss, der Heilige Geist lässt uns in Gott bleiben und Gott in uns. Doch die Liebe ist es, die dies bewirkt. So ist der Geist also Gott als Liebe. Das ist eine wundervolle Erklärung. Gott teilt sich selbst mit als Liebe im Heiligen Geist. Welche weitere Erkenntnis können wir aus dieser Einsicht gewinnen? Liebe ist das Zeichen für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ideen oder Aussagen, denen es an Liebe mangelt, können, selbst wenn sie differenziert oder sachkundig erscheinen, nicht vom Geist stammen. Außerdem hat die Liebe eine besondere Aufgabe oder einen Zweck zu erfüllen, nämlich fortzudauern. Liebe ist ihrem Wesen nach etwas Bleibendes. Und wieder bekommen wir hier einen weiteren Einblick, wie viel der Heilige Geist unserer Welt bietet. Liebe, die Ungewissheit vertreibt. Liebe, die Furcht vor Verrat überwindet. Liebe, die Ewigkeit in sich trägt, die wahre Liebe, die uns in die Einheit hineinzieht, die bleibt. Also ein zweiter Gedanke, den der Papst aufnimmt, der Heilige Geist als Einheit in Gemeinschaft und hier als bleibende Liebe. Und schließlich noch eine dritte Einsicht, nämlich der Heilige Geist als Gabe. Diese dritte Einsicht leitet Augustinus aus der Meditation eines Evangelienabschnittes, den wir alle kennen und lieben, ab. Christi Gespräch mit der Samariterin am Brunnen. Hier offenbart Jesus sich selbst als den Geber des lebendigen Wassers, das später als der Heilige Geist erklärt wird. Der Geist ist Gabe Gottes, die innere Quelle, die wahrhaftig unseren tiefsten Durst stillt und uns zum Vater führt. Dieser Beobachtung zieht Augustinus den Schluss, dass der Gott, der uns sich selbst als Gabe mitteilt, der Heilige Geist ist. Wieder tun wir einen Blick in das Wirken der Trinität. Der Heilige Geist ist Gott, der ewiglich sich selbst schenkt. Wie eine nie versiegende Quelle gießt er nichts Geringeres aus als sich selbst. Angesichts dieser unaufhörlichen Gabe gehen uns die Augen auf, für die Begrenztheiten alles Vergänglichen, für die Torheit der Konsummentalität. Wir beginnen zu verstehen, warum die Suche nach dem Neuen uns unbefriedigt und sehnsuchtsvoll bleiben lässt. Schauen wir nicht nach einer ewigen Gabe aus, nach der Quelle, die nie versiegen wird? Lasst uns mit der Samariterin ausrufen, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr haben muss.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit dem ersten Teil Leben aus dem Geist Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes. Und wir hören Professor Dr. Christoph Ohly aus München, Leben aus den Gaben des Heiligen Geistes.
Die Worte des Papstes an die Jugendlichen der Welt, die wir soeben gehört haben, lassen meiner Ansicht nach uns alle sehr berührend verstehen, an wen wir da glauben, wenn wir bekennen, ich glaube an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und so bekennen wir es ja immer wieder mit dem Kreuzzeichen. Jene dritte Person der Dreifaltigkeit, die, so hat es der Papst gesagt, Einheit stiftet in Gott und unter den Menschen in der Gemeinschaft, in der hingebungsvollen Liebe und im Geben seiner selbst. Mit diesen drei Gedanken aus der Tradition des heiligen Augustinus eröffnet sich aber doch die Frage, wie wir, gestärkt durch den Heiligen Geist, ihm gemäß zu leben vermögen. Wie kann ich geistlich, Geist entzündet, Geist bewegt als Christ leben? Zusammen mit dem Bekenntnis der Kirche und ihrem Glauben an den Heiligen Geist hat sich dafür in der geistlichen Tradition der Kirche die Lehre von den sieben Gaben des Heiligen Geistes entwickelt. Sie können uns vermitteln und lehren, dem Geist gemäß zu leben, der in uns hineingegossen ist, wie es der heilige Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom sagt. Die Hoffnung lasst nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Tradition hat nun im Anschluss an den heiligen Paulus und seinen Darlegungen in seinem ersten Korintherbrief und im Anschluss an die Verheißung des Geistes im Prophetenbuch Jesaja, im Alten Testament, 7 Gaben des Heiligen Geistes gesehen, die er uns zur Fruchtbarwerdung in die Seele hineinschenkt. Diese Gaben sind besondere Gnadengaben, die der Heilige Geist im Sakrament der Taufe und der Firmung vermittelt. Der Mensch wird dabei durch den Tod und die Auferstehung Christi gerechtfertigt, das heißt von den Mächten des Todes und der Sünde befreit und zu einem Leben der neuen Schöpfung, also in Heiligkeit, in Wahrheit, in Liebe, in Ewigkeit berufen. Das ist das, was in der Taufe geschieht, die Gleichgestaltung mit Christus, dem Auferstandenen, als Erster der neuen Schöpfung. Der Mensch ist also so in der Taufe und in der Firmung Kind Gottes geworden, Bruder oder Schwester Jesu Christi, Tempel des Heiligen Geistes. Er ist mit Christus und seinem Leben gleichgestaltet. Er ist in die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, als Familie Gottes eingegliedert und vermag dies nun in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Aber ohne den Heiligen Geist vermag er es nicht. Wie wichtig ist es also, ihn zu erbitten, diesen Geist? Nicht nur einmal im Jahr am Pfingstfest oder anlässlich einer Firmung. Nein, wie wichtig ist es, ihn jeden Tag zu erbitten? Ich persönlich, und das darf ich an dieser Stelle so sagen, beginne jeden Tag mit dem Kreuzzeichen und einer Anrufung an den Heiligen Geist, auf dass er mein Denken, mein Reden, mein Handeln als Christ und als Priester den ganzen Tag hindurch durchdringe, durchwalte, erfülle, auf dass in mir und durch mich Christus, eben diese neue Schöpfung des göttlichen Lebens, handeln und sichtbar werden kann. Wie wichtig ist es, um diesen Geist zu bitten, dass er mit seinen Gaben in reichem Maße immer wieder auf uns herabkommt, uns durchdringt, uns erfüllt, auf dass wir dann das leben dürfen, was wir sind. Christen, Jünger des Herrn, Jünger, die dem Erlöser nachfolgen und seine Hingabe im Leben der Kirche und für die Welt gegenwärtig machen. Also Christen, an denen die Welt ablesen kann, dass er selbst in Liebe und Wahrheit in uns wohnt und lebt. Woher kommt aber die 7 Zahl der Geistesgaben und wie lauten sie? Die Gaben des Heiligen Geistes begründen sich in ihrer 7 Zahl durch das Wort des Propheten Jesaja im 11. Kapitel des Jesaja-Buches. Dort heißt es, der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Der Prophet erwähnt hierbei also 6 Geistesgaben. Die Weisheit und 5 weitere Gaben, welche die einzelnen Befähigungen aufzählen, die die Weisheit mitteilt. Dass aus dieser 6-Zahl beim Propheten Jesaja die 7-Zahl der Gaben in der Liturgie und in der geistlichen Tradition der Kirche geworden ist, hängt mit der sogenannten Septuaginta-Übersetzung der Heiligen Schrift, also der Übersetzung von dem Hebräischen in das Lateinische, zusammen. Die Übersetzer wollten die religiöse Haltung, die im hebräischen Wort Jira, also Angst, Schauern, liegt, durch 2 verschiedene Wörter besser ausdrücken, besser veranschaulichen, also Furcht und Frömmigkeit. Da haben wir sie also nun, die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Versuchen wir uns, diesen Gaben nun einzeln zu stellen, indem wir uns ihnen aber zunächst allgemein nähern und sie verstehen lernen, um dann auch noch in unserer heutigen Sendung zwei von ihnen etwas genauer in den Blick zu nehmen, in der folgenden Sendung dann die übrigen fünf. Der bekannte geistliche Schriftsteller, der Benediktinerpater Anselm Grün, schreibt einmal über die Gabe des Heiligen Geistes. Die sieben Gaben beschreiben den Menschen, der aus dem Heiligen Geist heraus lebt, der durchblickt. Es ist ein Mensch, der durchblickt, der die Wirklichkeit so sieht, wie sie ist, der die inneren Zusammenhänge seines eigenen Lebens und des Kosmos versteht, der auch die Fähigkeit hat, andere Menschen zu verstehen und ihnen zu raten, einen Weg zu weisen, der für sie stimmt. Es ist ein Mensch voller Weisheit, der das Geheimnis allen Seins erfahren, geschmeckt, gekostet hat. Und es ist ein Mensch, der aus Gott lebt, der immer mit Gott rechnet und auf Gott bezogen ist, in all seinem Denken und Tun. Jeder Mensch hat also seine eigenen Gaben von Gott erhalten. Und was das ist, vermag ich im Gebet, in der Betrachtung, in der Stille, aber auch in den konkreten Lebenserfahrungen zu erkennen. Das können meine Stärken sein, die ich einsetze für das Evangelium, für Menschen, für meine Arbeit, für die Kirche, für die Familie. Vielleicht die Kraft, zuzuhören in einer Welt, die so laut geworden ist. Vielleicht die Stärke, mittels einer Initiative etwas im Herzen von Menschen in Bewegung zu bringen. Oder vielleicht die Einsicht, durch ein gutes Gespräch Konflikte zu entschärfen. Diese Gaben können aber auch Wunden und vermeintliche Schwächen in meinem Leben sein, die ich erlitten habe oder die ich trage, die mir aber zu heilsamen und helfenden Erfahrungen meines Lebens für die Zukunft geworden sind. Vielleicht die Frömmigkeit, in der ich notleidende Menschen mittrage. Vielleicht in einem Rat, gewisse schwere Erfahrungen nicht noch einmal selbst ausprobieren zu müssen. Vielleicht die Weisheit, großherzig mit Menschen auf dem Weg des Glaubens umzugehen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es immer der Heilige Geist ist, der uns führt und lenkt und der uns gerade diese Gabe oder diese Gaben zutraut, wenn wir ihm vertrauen, uns ihm übergeben und uns von ihm leiten lassen. Also Zutrauen und Vertrauen auf beiden Seiten. Auf Seiten Gottes gegenüber dem Menschen und auf Seiten des Menschen gegenüber Gott. Verweilen wir nun aber einen Augenblick bei der ersten Gabe des Heiligen Geistes, bei der Weisheit. Weisheit im biblischen Sinne bedeutet nicht das, was Menschen heute oft Weise nennen, dass da jemand ist, der klug ist, der viel weiß. Im biblischen Sinne bedeutet Weisheit nicht Anhäufung von Wissen oder besondere Klugheit oder gar hochmütiges, stolzes sich überheben über vermeintlich dümmere Menschen oder gar über Gott. Weisheit im biblischen Sinne meint die Fähigkeit, Gottes Willen demütig zu erkennen und anzuerkennen. Und den Glauben mit dem Herzen aufzunehmen, das heißt den Glauben nicht nur zu bekennen, sondern ihn auch zu tun, zu leben. Also ihn zum Motor des Lebens zu machen, wie das Herz der Motor des Leibes ist. Die Gabe der Weisheit verleiht somit der Seele einen gewissen Geschmack, durch den sie Göttliches und Menschliches ohne Täuschung unterscheidet und jedem seinen Wert beilegt. Im Gegensatz zu dem Geschmack, der von der menschlichen Torheit und Unwissenheit stammt. Die Weisheit bewirkt, dass wir in allem nach dem Vollkommenen streben. Deshalb gehört diese Gabe auch zur Tugend der Liebe. Der frühere Bischof von Regensburg, Rudolf Graber, hat in einem Buch über die Gaben des Heiligen Geistes aus dem Jahre 1936 den jeweiligen Gaben eine Bitte aus dem Vaterunser-Gebet zugewiesen. Der Weisheit ordnet er dabei die Bitte, erlöse uns von dem Bösen zu. Die Befreiung von dem Bösen, die Meidung der Sünde, des Widergöttlichen. Und Bischof Graber spricht in diesem Zusammenhang vor allem von der Unkeuschheit. Erleichtert die liebende Hinwendung zu Gott und somit das Stehen in seinem Geist, das Leben aus seinem Geist in Wort und Tat. Deshalb wirkt die Weisheit in der Kraft der Liebe und vollendet sich in einem Frieden, den uns nicht die Welt, sondern allein Jesus Christus geben kann. Die Weisheit Gottes als Gabe des Geistes zu leben, heißt demzufolge, die Liebe zu leben. Gott gegenüber, den Menschen gegenüber und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Einen Frieden, der aus der Reinheit und Heiligkeit des Herzens Gottes kommt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schauen wir noch kurz auf eine zweite Gabe des Heiligen Geistes, auf die Gabe der Einsicht. Die Einsicht, oder sie wird auch an anderer Stelle Verstand, Erkenntnis genannt, diese Einsicht bedeutet, den Glauben immer tiefer zu erkennen und die Fähigkeit, auf diese Weise Gut und Böse unterscheiden zu können. Die Gabe der Einsicht gibt Licht, göttliche Dinge zu erforschen und zu verstehen, trotz der Schwerfälligkeit und Trägheit unseres Verstandes. Sie ist ein besonderes Licht zu tiefer Durchdringung der Gegenstände, die sich dem Verstand darbieten. Deshalb ordnet Bischof Graber ihr auch die Vaterunser-Bitte, führe uns nicht in Versuchung zu. Das heißt, schenke uns die klare Einsicht, das Gute, das Wahre, das Schöne zu tun. Diese Gabe gehört deshalb zur Tugend des Glaubens, der auf Gott vertraut und nach seinem Wort und Willen bemüht ist zu handeln. Die Einsicht vollendet sich dann in der Reinheit des menschlichen Herzens, das nur den Willen Gottes tun will. So wie Christus im Garten Gethsemane betet, nicht mein, dein Wille geschehe. Und das Gegenteil der Einsicht ist dann die Unmäßigkeit, die kein Maß, keinen Maßstab, keine Wahrheit Gottes mehr kennt. Und wie wichtig ist es gerade heute, um diese Gabe in den Herzen der Menschen zu bitten, auf dass Gott selbst Ursprung dieser Einsicht ist und deshalb auch Maßstab wird, der mich als Christ zu einem christgemäßen, zu einem gottgemäßen Handeln befähigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Glaube an den Heiligen Geist, der mir in der Firmung unwiderruflich in der Salbung zugesagt wurde und der jedes Jahr neu am Pfingstfest auf die Kirche herabkommt und aus dem sie lebt, dieser Geist schenkt mir das Vertrauen und die Gewissheit, dass mein Leben in Gott gelingen wird. Nicht unbedingt gemäß dem Blick der Welt, wohl aber im liebenden Blick Gottes. Gottes Geist ist der Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen. Er ist Verheißung, dass ich als Eigentum Gottes nicht mehr aus seiner guten und schützenden Hand herausfallen werde, bis ich für immer das Lob seiner Herrlichkeit singe, wie es der heilige Paulus im Epheserbrief ausdrückt. So haben wir heute versucht, einmal auf diese beiden ersten Gaben des Geistes zu schauen, auf die Weisheit und auf die Einsicht. Haben in der Verbindung mit den Bitten des Vaterunsers, erlöse uns von dem Bösen und führe uns nicht in Versuchung, erkennen dürfen, wie wichtig diese Gaben sind, mit denen wir fähig werden, das Gute und Böse voneinander zu unterscheiden und die Kraft zu empfangen, das Gute, das Wahre, das Schöne, also den Willen Gottes zu tun. Der Heilige Geist, der aus Maria ein unvergleichliches Meisterwerk gemacht hat, lehrt und erzieht die Kirche auch ständig zur Verehrung der seligen Jungfrau Maria. So wie der Heilige Geist Maria geheimnisvoll fruchtbar gemacht hat und Christus gezeigt hat, so befruchtet er auch fortwährend die Kirche, jeden Einzelnen, ja, jeden Einzelnen von uns in ihr. Möge Maria als die Braut des Heiligen Geistes uns helfen, in der Gemeinschaft der Kirche die Gaben des Heiligen Geistes bereitwillig aufzunehmen. Besonders die Gaben der Weisheit und der Einsicht, damit sein Wille in uns jeden Tag geschehen kann. Zu seinem Lob und zum Heil der Menschen, die uns in der Macht seines Willens anvertraut sind. Heilige Maria, Mutter Gottes und Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns.
Die Gaben des Heiligen Geistes, darum ging es heute in einem ersten Teil in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir hörten Professor Christoph Uli aus München. Danke, Professor Uli, für diesen Vortrag, für diese Einführung in die Gaben des Heiligen Geistes. Und vielleicht mag es den einen oder die andere überrascht haben, dass es nun wirklich die erste dieser Gaben, die wir da heute betrachtet haben, diese Weisheit ist. Und kurz zuvor haben Sie den Heiligen Vater zitiert und auch von diesem Zutrauen gesprochen, das Zutrauen, das Gott zu uns hat und dem auf unserer Seite das Vertrauen entspricht. Das heißt, diese Weisheit, um es nochmal klipp und klar zu sagen, da geht es nicht um irgendein heilsökonomisches Expertenwissen, was sich da so im Himmel abspielt, sondern das ist wirklich auch so ein ganz fundamentaler Grund unseres Glaubens, dass Gott sich uns zu erkennen gibt, dass er uns das zutraut, dass wir mit seinem Licht, diesem Licht des Heiligen Geistes, dann wirklich ihn erkennen können, ihm uns so nähern können oder so nahe kommen können, dass wir wirklich ein Herzenswissen von ihm erlangen.
Man darf sicherlich nicht das eine vom anderen trennen. Man darf jetzt nicht sagen, die Weisheit hat mit vielleicht auch der intellektuellen Erkenntnis nichts zu tun. Das kann in einer Verbindung stehen, aber man sieht es ja auch an sogenannten ganz einfachen Menschen in ihrem Glauben, dass sie oft von dieser Weisheit, von diesem Stehen in Gott, von diesem Einklang mit Gott zutiefst geprägt sind. Wie es vielleicht ein hoher Gelehrter auf seine Weise gar nicht sein kann, weil er sich viel zu viel in theologischen Spekulationen aufhält. Das muss nicht sein, aber es kann so sein. Und deswegen ist Weisheit eben mehr als nur ein Wissen, mehr als nur eine besondere Klugheit, sondern es ist wirklich eine Gabe, die Gott dem Menschen verleiht und ihn so in eine Symphonie mit ihm und mit seinem Willen bringt und ihm auch darin die Kraft gibt, seinem Willen gemäß zu handeln. Und wir können das an ganz einfachen Menschen sehen, wie fruchtbar solch ein Leben aus der Weisheit werden kann, weil es sich dann nicht nur auf das eigene Leben bezieht, sondern, und das wird ja ein weiterer Gedanke der Gaben des Geistes sein, auch auf das Leben der anderen, zum Beispiel in einem guten geistlichen Rat oder in einer Unterstützung, in einer Hilfe, die ich geben kann. Da wird etwas von dieser unversiegbaren Quelle des Geistes dann plötzlich erfahrbar, die aus solch einem Menschen heraus sprudelt.
Ja, und diese unversiegbare Quelle, das stellt sich dann auch immer wieder im geistlichen Leben heraus. Eine der großen Herausforderungen darin ist immer wieder diese, sagen wir, Dauer oder dass es wirklich auch Bestand hat im Leben. Sie haben uns geoffenbart aus Ihrem Leben, dass Sie jeden Morgen eben ein Heiliggeistgebet sprechen. Also das ist vielleicht ja auch gerade in unserer Zeit besonders wichtig, wo es so viele Informationen gibt, wo es immer ganz schnell gehen muss, wo jeden Tag was Neues passieren muss, dass man eben sich darin auch übt, immer wieder um den Geist zu bitten. Also auch wenn man noch so weit gekommen ist im geistlichen Leben, da wirklich ganz viele Stufen schon hinaufgestiegen ist, man muss wirklich immer wieder das auch im Leben wiederholen und neu beginnen, so wie jeder Tag neu beginnt, dass es wirklich auch wächst im Leben.
Und man kann für diesen Vorgang, glaube ich, viele Parallelen im, wenn man so will, biologischen Leben sehen. Zum Beispiel die Pflanze, die ich begieße, in einer Regelmäßigkeit, die würde mit der Zeit vertrocknen, wenn ich ihr dieses Wasser nicht zukommen lasse. Oder ich würde verdursten oder verhungern, wenn ich meinem Leib nicht entsprechend regelmäßig auch Nahrung zukommen lasse. Und so ist es sicherlich auch in dieser Beziehung mit Gott, in der Beziehung zum Heiligen Geist. Es bedarf immer wieder des Aufbruchs dieser Quelle, der Erinnerung, aber auch der Erneuerung, die mich mit der Zeit ja doch immer fähiger macht, beständig mit Gott und aus Gott zu leben. Und das ist vielleicht eines der großen Schwierigkeiten des heutigen Menschen oder sagen wir mal des Menschen, der mit dem Glauben, mit der Kirche in Berührung kommt. Das sind oft nur noch so, ja, mir hat das letztens mal jemand gesagt, so Lebenswenden, Lebenssituationen, in denen man etwas mit dem Glauben, mit der Kirche zu tun bekommt. Bei einem schönen Fest, sage jetzt mal vielleicht bei der Erstkommunion, vielleicht aber auch in einem schweren und traurigen Augenblick, wenn vielleicht ein Mensch gestorben ist. Aber wenn dieser Glaube dann nicht vertieft auch in meine Seele eingedrungen ist, dann ist es auch unheimlich schwer, in diesem Augenblick aus dem Glauben Kraft und Trost zu schöpfen. Dann kommen solche Gedanken auf wie, ja, wo Gott bist du denn? Wo, warum hilfst du mir jetzt nicht? Ich bete doch jetzt zu dir. Er wird das Gebet sicherlich erhören. Gott schaut nicht auf Leistungen, aber wir selbst müssen uns immer wieder deutlich machen, das kann mir nur zur Kraftquelle werden, was ich auch beständig pflege, so wie ich eben in dem Bild der Natur Dinge oder mich selbst auch pflege, damit das Bestand hat. Und deswegen muss eigentlich jeden Tag auch dieses Gebet um den Heiligen Geist stehen und nicht nur einmal, wenn eben das Pfingstfest gekommen ist.
In der Liebe bleiben.
Ja, Und das bedeutet auch etwas dafür tun, wenn ich in der Liebe bleiben und leben will.
Danke, Professor Uli, für diesen ersten Teil. Wenn Sie diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal hören möchten, eine CD wird es wie immer davon geben, bei unserem CD-Dienst einfach zu bestellen oder aber horeb.org. Dort können Sie sich in unserem Podcast-Angebot diese Sendung als Podcast auf Ihren PC herunterladen. Und wenn Sie dann schon mal auf horeb.org auf dieser Homepage sind, im Infofeld zur Sendung finden Sie auch einen Hinweis auf das hier in der Sendung zitierte Buch von Papst Benedikt XVI. Komm, Heiliger Geist, seine Pfingstpredigten. Diesen Hinweis finden Sie, wie gesagt, im Infofeld zur Sendung oder Sie rufen einfach unseren Hörerservice an und der hat dann auch alle Details zu diesem Buch für Sie parat. Herzlichen Dank, Professor Uli, nochmals für diese Sendung. Wir freuen uns auf den zweiten Teil und ja, um Ihr Gebet möchten wir Sie abschließend in dieser Sendung bitten, um Ihren besonderen Segen jetzt gerade auch zu diesem Thema in dieser Zeit, zu den Gaben des Heiligen Geistes, dass wir wirklich gestärkt im Heiligen Geist bleiben, das Vertrauen entgegenbringen können, diesem gewaltigen Zutrauen des liebenden Gottes.
Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, der Apostelfürsten Petrus und Paulus und aller Heiligen und Seligen, der Gemeinschaft der Heiligen, segne, begleite und stärke euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.